Deutsche Welle. Alltagsdeutsch.
Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag mit Hanno Murena. Auch in der ersten Augustwoche bieten wir Ihnen wieder ein Kapitel aus dem Deutsche Welle Dialektatlas. Heute ist es Schwäbisch. Die Schwaben sind im Süden Deutschlands angesiedelt und sie gelten als gebildet, sparsam, erfindungsreich und besonders fleißig. Einige berühmte Namen mögen das untermauern. Gottlieb Daimler, Hermann Hesse, Friedrich Hölderlin, Eduard Mörike und der frühere Bundespräsident Theodor Heuss, der ein so schönes Schwäbisch sprach. Janine Albrecht war auf der Spur der Schwaben und ihrer schwäbischen Mundart.
Für mich ist Schwäbisch ist Heimat. Vor allem. Ist für mich das Wichtigste. Und natürlich der Fleiß von den Schwaben. Das kann man nur Kehrwurf, was so gibt. Die Gründlichkeit, das ist alles schwäbisch.
Schwaben sind schaffig mit ihrer Kehrwoche, das stimmt, weil das gibt es ja sonst nirgendwo auf der Welt wahrscheinlich.
Also was ich auch nicht kannte, ist, dass samstags überall die Straßen gefegt werden und die Gärten sind also meistens hier wirklich super ordentlich und aufgeräumt und schön, aber so dieser, du siehst hier eigentlich nie jemanden abends mal so richtig schön im Garten sitzen, das ist mir eigentlich so aufgefallen.
Ja, bei uns wird halt geschafft und nicht rumguckt. Aber das kann so ein Reichschmeckte aus Nordrhein-Westfalen natürlich nicht verstanden. Obwohl, die Gabriele Girbach, die lebt ja auch schon 15 Jahre bei uns in Süddeutschland. Und die hat uns Schwaben schon kennengelernt. Und ist auch kein Wunder, die ist ja mit einem echten Schwab verheiratet. Bei denen riecht es aber gut. Bratkartoffeln, lecker.
Na, schafft.
Und da kommt auch schon der Mann heute, der Reinhard Girbach. Und schon steht's Essen auf dem Tisch.
Das ist typisch schwäbisch, ja. Bibeleskäse mit Bratkartoffeln.
Jawohl, genauso wie Maultasche oder Mauldäschle, schwäbischer Kartoffelsalat, ein echter Rostbraten und natürlich Spätzle. Handgeschabt, ist doch klar.
Wir haben eine Oma, die schon über 90 ist und die hat uns dann... Wie nennt man das? Bubenspitz oder?
Bubenspitze.
Bubenspitz oder hausgemachten schwäbischen Kartoffelsalat serviert und war dann immer ganz happy, wenn wir gekommen sind und haben das dann gelobt. Also ich habe teilweise die Sachen etwas übernommen, aber ich behaupte nicht, dass ich schwäbisch kochen kann.
Ja, zum Glück hat der Reinhard Girbach ja nur seine Oma. Denn das Essen, das ist uns Schwaben wichtig.
Wenn wir mit Bekannten zum Beispiel wandern gegangen sind und wir kamen dann, sind irgendwo eingekehrt, dann wurde also erst immer besprochen, wie das Essen jetzt angemacht ist und ob der Wurstsalat sauer genug ist oder ob die Spätzle hausgemacht sind. Das waren so Dinge, die waren mir völlig fremd, da habe ich eigentlich nie drauf geachtet vorher.
Aber das war nicht das Einzige, was ihr völlig fremd war. Ich verstand es zwar selber überhaupt nicht, aber Fremde, die haben schon öfters mal Probleme, uns zu verstehen. Mir schwätze halt Schwäbisch. Und das überall und jeder bei uns im Ländle. Und natürlich lernen das auch schon Kinder bei der Gabi im Kindergarten.
Schiffle auf dem sauren See, hast du für mich Sitzplätze mit.
Hat das Schiffle auf der blauen See, das ist natürlich der Bodensee. Und das Lied findet die Gabi, die wo im Kindergarten schafft, schrecklich. Und seit die da ist, singen die auch schon nicht mehr auf dem See.
Auf dem blauen See.
Sondern auf am See. Aber sonst schwätzen alle weiter noch richtig schwäbisch.
Das fing damit an, als ich gerade 3 Monate im Kindergarten war, dass ein Kind zu mir kam und sagte, Gabi, ich muss eine Rolle machen. Und ich habe den ganz entsetzt angeguckt und habe gedacht, was will denn der jetzt? Will der hier einen Überschlag machen oder eine Turnübung? Bis ich dann dahinter kam, dass das heißt, ich muss zur Toilette gehen oder ich muss Pipi machen.
Hochdeutsch Pipi, schwäbisch halt Rolle. Aber die Kinder haben es auch nicht leicht und verstanden die Gabi auch nicht immer.
Gabi redet anders als Petra.
Gab es die Situation, dass ich immer zu den Kindern gesagt habe, so, wir fassen uns jetzt an und wir gehen in Zweier rein und nichts funktioniert. Und dann hörte ich, wie meine Kollegin sagte, jetzt hebt euch. Und zack, standen die Kinder wie eine Eins in der Reihe.
Mir fehlt jetzt hier.
Ha, Hört sich das nicht schön an, wenn die Kleine wie die Große schwätzt?
Sie hat noch eine Freundin, die heißt irgend so ein Name, so ein komisch.
Mit dem Besen in der Hand über andere Leute schwätzen. Man muss halt hier aufgewachsen sein, um richtig Schwäbisch zu kennen. Aber heutzutage gibt's ja schon im Internet Websites, die einem Schwäbisch erklären.
Schwäbische Linguistik ist klasse. Aus dem Internet lesen wir, man benutzt in vielen Fällen O statt A, und zwar dort, wo es sich um das Mittelhochdeutsch lange A handelt. In Schlaf, der wird zu Schlorf. Aber Schaffe wird, bleibt Schaffe und wird nicht Schaffe.
Und Schaffe, das bleibt halt anstrengend, vor allem wenn man Päp dran muss. Händ ihr das verstanden, gell? Also Päp dran heißt, wenn man hart arbeiten muss.
Statt Oi benutzt man Ei oder Oi. Ja, aber was von beidem? Also breit wird zu breit oder oa zu broat.
Der Professor Arno Ruf, der wo früher auch an der Uni Diebing erklärt hat, der kennt sich richtig gut aus mit unserer Sprache. Ist ja auch ein Schwab. Jetzt gucken wir mal, was der Studierte im Internet zu den Regeln findet.
Schwäbische Regeln sind ein bisschen anders als Hochdeutsch-Präsens. Ich mache, ich mach, perfekt. Ich habe gemacht, ich han gemacht. Ich hatte gemacht, ich han gemacht. Das ist gut. Ha, das ist der erste gescheite Satz. Das Plusquamperfekt wird als doppeltes Perfekt gegeben. Ich han gemacht, ket. Futur, ich werde machen, ich mach. Oder jetzt fange ich zu machen ohn. Das sagt auch höchst Sau. Ich werde machen, ich mach. Das heißt also, statt Futur sagt man das Präsens. Oder jetzt fange ich an zu machen. Oder so irgendetwas. Ich fange jetzt an
halt, zu halt, machen. Halt mal. Jetzt kurz auf, schnell. Jetzt fange ich ja sogar gleich gar nichts mehr zu verstehen. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass unser Schwäbisch so kompliziert ist. Das Futur hat bei uns ja auch nur eine ganz andere Bedeutung als bloß so die zeitliche.
Das heißt, man drückt eine Vermutung aus. Oder Futur 2, du wirst schon geärgert haben. Der hat mich geschlagen, ja, ah, du wirst schon geärgert haben. Also Futur gibt es, aber es ist eine andere Funktion.
Grammatik und Geschwätz Schwäbisch, da überlegt man normalerweise eigentlich gar nicht so. Und na gut, jetzt müssen wir mal raus aus dem Internet, weil das kostet ja auch Geld.
Oder Feuerwehrhocketze. Ich weiß, und ich habe dieses Wort, ich denke, Hocketze, was ist das denn? Bis ich dann mal dahinter gekommen, dass man das also hier so nennt und dass es also Hocketze, also da sitzen sie praktisch heißt.
Ein Schimpfwort im Schwäbischen ist zum Beispiel, wenn man zu jemandem sagt, es ist ein Bämul.
Eine Träne, so lahm, so ein Lahmarsch. Oder man krustelt rum.
Sicher Krustel.
Ja, auch jemand, der nicht fertig wird.
In den Pflanzennamen finden Sie natürlich noch vielfach mundartliche Wörter. Der Löwenzahn heißt Bettseicher, weil er den Harndrang anregt, wenn man ihn als Tee trinkt oder sowas.
Zängerrüssel.
Das sind Brennnesseln. Zängerrüssel.
Krombiere.
Grombiere, das sind schwäbisch Kartoffeln, so wie Breschling halt Erdbeeren sind.
Wobei der Dialekt von Ort zu Ort schon sich unterscheiden kann.
Und es gibt sehr krasse Unterschiede. Also zum Beispiel ist die stärkste Sprachgrenze zwischen Tübingen und seinem seit Jahrzehnten eingemeindeten Vorort Hirschau. In Tübingen sagt man Breut und in Hirschau sagt man Broat. Also das westschwäbische Ohr und das mittelschwäbische Oi, man weiß trotzdem, dass das Wort in der Standardsprache breiter ist.
Die Sprachgrenze verlaufet heute da, wo früher mal die alte Stammesherzogtümer waren. Später hat es dann das Großherzogtum Baden und das Königreich Württemberg gegeben. Und Württemberger, das sind wir Schwaben. Unser Bundesland, also Baden-Württemberg, das gibt's ja erst gut seit 50 Jahren. Das haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg zum Bundesland quasi zusammengelegt. Badenser und Sauschwabe, so haben wir uns gegenseitig beschimpft. Aber heutzutage ist das eigentlich bloß nur Schauer.
Also interessanterweise reden am meisten über die Schwaben die Badener, die gar nicht so weit weg sind von den Schwaben und die eigentlich in vielem ganz ähnlich sind. Und da wird hervorgehoben die Sparsamkeit der Schwaben, manchmal gesteigert bis zum Geiz.
Und Das sagt ein Schwab. Aber als Volkskundler hat sich der Professor Hermann Bausinger schon gut mit uns Schwaben und unserer Eigenheiten befasst. Und es stimmt schon. Wir achten einfach mehr aufs Geld als die andere Leute. Wir halten unsere Sache halt zusammen.
Das hat vor allen Dingen auch historische Gründe. Schwaben war ein verhältnismäßig armes Gebiet und es gab lauter kleine Bauern. Und das hat dazu geführt, dass alles ausgenutzt werden musste. Und daraus ist eine gewisse Sparsamkeit, also ein sehr vorsichtiger Umgang mit Ressourcen entstanden.
Jeder ist bemüht, mit 40 Jahren ein Häusle zu haben oder zumindest eine Eigentumswohnung. Das ist das Ziel von jedem Schwabe eigentlich. Hat nichts mit Geiz zu tun, einfach um im Alter vorgesorgt zu haben.
Genau so ist es. Und vor 10 Jahren haben die Girbachs dann auch eine Eigentumswohnung gekauft. Im Ländle ist es ja auch schon schön. Viel Natur und Grün. Und im Sommer gibt's noch richtig Sondi, wo man an viele Baggersee beim Baden genießen kann. Und im Winter, da hat's noch richtig Schnee. Da kann man gescheit Skifahren, vor allem auf der Alp. Kein Wunder, dass immer mehr Ausländer zu uns kommen.
Was mir auffallend sind, die Worte zum Beispiel Neu oder Hanoi oder Gell.
Sunyun Park ist it bloß auf Urlaub bei uns. Sie kommt aus Südkorea und hat dort Deutsch gelernt. Jetzt studiert sie in Tübingen Kulturwissenschaft und Ethnologie oder so etwas. Da hat sie auch eine Arbeit drüber geschrieben, wie Ausländer mit unserem Dialekt umgangen.
Eine Koreaner ist nach Deutschland ohne Kenntnisse über Dialekt gekommen. Und 2 Wochen später konnte er in einem Altenheim arbeiten und er musste eine Frau füttern. Und einmal hat diese Dame immer weiter gesagt, neu, neu. Und er war beim Füttern ganz fleißig und hat die Dame immer noch neu, neu gesagt.
Neu, neu heißt aber nein. Die arm alt Frau ist auf jeden Fall wahrscheinlich mal wieder richtig satt gsi. Und das hat der Kerl auch irgendwann wahrscheinlich verstanden.
Wenn man mit anderen Leuten spricht, die jetzt woanders herkommen, dann muss man sich natürlich schon ein bisschen anstrengen.
Ich schwätze bloß Schwäbisch. Ich kann gar nichts anderes.
Ja, das gehört einfach zu uns. Denke ich, wir können ja auch dazu stehen. Das Schwäbische ist eigentlich ein schöner Dialekt.
Aber für uns Schwaben ist das Schwäbische mehr als nur ein Dialekt. Und das weiß auch Seller Professor Ruf.
Man kann sich abgrenzen gegen die anderen. Man ist daheim in der Mundart. Und früher gab es da sehr viele Identifikationsmöglichkeiten. Die Dörfer waren landschaftsweise unterschiedlich angelegt und die Häuser sahen anders aus und die Trachten sahen anders aus und man hat anderes gegessen. Aber das alles, all diese Unterschiede sind weg. Worin man sich heute noch unterscheidet, ist eigentlich nur die Sprache. Und dadurch legt man vielleicht auch heute noch stärker Wert drauf, auf die Erhaltung des Dialekts dazu rein. Ganz unbewusst.
Also, mir schwätzt schon ganz bewusst so. Warum auch nicht? Bei uns braucht man nicht Hochdeutsch zu reden, gell, Professor Bausinger?
Wobei es so ist, dass ja vom Schwäbischen zur Hochsprache ein fließender Übergang ist. Also man kann zum Beispiel erleben, dass man irgendjemand um eine Auskunft fragt und dass das Betreffende dann in verhältnismäßig gehobenem Umgangsschwäbisch die Auskunft gibt. Und zufällig trifft man die Leute dann nachher und merkt, dass die also ein ganz, ganz breites Schwäbisch, noch ein Ortsdialekt reden.
Die Schwaben kennen ja alles, außer Hochdeutsch.
Ja. Wie der Schnabel gewachsen ist.
Jeder, wer da meint, der muss Hochdeutsch reden. Und
das ist als wenn man Schwäbisch schwätzt, finde ich.
Und ich bin ein Schwab, das hört man sowieso. Auch wenn ich spreche.
Wenn ein Schwab kommt, der spricht, der schwätzt anders Hochdeutsch wie.
Im Fernsehen ist, hört man es dem an, dass es ein Schwab im Grund ist. Der kann nur so Hochdeutsch schwätzen wollen.
Wo sie denn zum Städtele hinaus? Städtele hinaus und um mein Schatz, bleibst hier.
Bleibst hier, der hat nie richtig Schwäbisch gelernt, aber ist auch kein Wunder, der war ja bloß kurz als Soldat hier bei uns. Und der hat ja nie gelernt, richtig sparen. Der hat ja nie ein Kehrwurf gehabt. Und er war wahrscheinlich auch nie bei einer Hockezee, also bei immer so einem richtig schönen schwäbischen Fest.
Das war unsere Sprachreportage Schwäbisch aus dem DW-Dialektatlas. Zum Beginn des nächsten Monats folgt dann ein weiteres Kapitel Nummer 9. Wir sind dann im Nordosten Deutschlands in Mecklenburg-Vorpommern. Nun zum Sprachstichwort der Woche. Michael Utz wurde diesmal von unserem neuen Bundespräsidenten Horst Köhler angeregt. Der nämlich hat das deutsche Volk aufgefordert, mehr Ideen zu haben.
Idee ist ein Begriff aus der Philosophie. Das merkt man im alltäglichen Sprachgebrauch so gut wie nicht mehr. Denn wer käme bei der Frage, hast du eine Idee, was wir heute Abend kochen sollen? Auf die Idee, dass da ein Wort gebraucht wird, das sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Philosophie zieht, und zwar von der griechischen Antike bis heute. Platon bezeichnet mit Idee die Ursache und das Wesen aller Dinge. Alles, was in Raum und Zeit vorkommt, beruht in seinem Denkmodell auf eben diesen Ideen oder Urbildern. Genau deshalb ist alles ein Abbild seiner ihm zugrunde liegenden Idee. Keine Angst, wir heben nicht ab, sondern halten uns wie immer an die Sprache. Das griechische Idea, über lateinisch Idea, und das französische Idee ins Deutsche gekommen, wie ließe es sich übersetzen? Vielleicht am ehesten mit geistiger Vorstellung. So jedenfalls hat Descartes den Begriff Idee verstanden. Und in dieser Bedeutung ist er in der deutschen Sprache heimisch geworden. Was eine Idee dann zu ihrem eigenen Abbild macht, man könnte auch sagen vom Abstrakten ins Konkrete überführt, wobei es da vielerlei Möglichkeiten gibt, dieses ist ein außerordentlich komplizierter Prozess. Gehen wir zurück zur Frage, hast du eine Idee, was wir heute Abend kochen sollen? Ja, und dann ist sie plötzlich da, die Idee. Sie muss nicht originell sein. Und gegen pochierten Lachs mit Bandnudeln und Champignons ist ja auch nichts einzuwenden. Es mag geradezu lächerlich klingen, aber in dem Augenblick, in dem der Vorschlag mit dem Lachs und so weiter gemacht wird, ist die Idee, die rein geistige Vorstellung, auf dem besten Weg, ihr Abbild, ihre konkrete Form in der Wirklichkeit zu finden. Es muss jetzt nur noch eingekauft und gekocht werden. Wir bringen Ideen auf den Tisch, lautet die Werbung eines Lebensmittelkonzerns. Die Idee hinter diesem Werbespruch ist ganz schön hintersinnig. Bleiben wir beim Kochen. Möglicherweise war der Lachs eine Idee zu salzig und die Champignons hätten eine Idee aromatischer sein können. Mit welcher Idee, um Himmels Willen, haben wir es hier zu tun? Da ist nichts mehr von geistiger Vorstellung. Da ist Idee, wie es in einem alten Wörterbuch heißt, zum bloßen Etwas herabgesunken. Tatsächlich, der Lachs war etwas zu salzig. Die Pilze hätten etwas aromatischer sein können. Vielen Wörtern, vielen Begriffen geht es so. Die Alltagssprache banalisiert. Aber kommen wir wieder zu Idee, zur fixen Idee. Als solche bezeichnet man eine unrealistische Vorstellung oder Meinung, die jemanden beherrscht und von der er nicht abzubringen ist. So steht es im Lexikon. Das Verhalten, das einer fixen Idee entspringt, lässt sich mitunter auch als Sturheit bezeichnen, als gedankliche Unbeweglichkeit. Die aber können wir gerade nicht gebrauchen. Was wir brauchen, sind richtig gute Ideen, zündende Ideen, also Geistesblitze.
Nach dem Stichwort Idee und dem schwäbischen Dialekt folgt in der nächsten halben Stunde das Funkjournal mit aktuellen Berichten aus aller Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Hanno Murena.